herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in der Lernformate Toolbox. Heute in einer Sonderausgabe. Ich habe nämlich eine ganz, ganz wundervolle Gästin, Nora Dietrich, und wir wollen gemeinsam mit ihrem neuen Buch Mental Health at Work das Lernformat Team Buchclub füllen. Das heißt, ihr bekommt heute tatsächlich was ganz Besonderes. Ihr bekommt einmal eine Buchbesprechung mit Nora und wir übertragen das Ganze direkt auf das Buchclub-Format. Wir setzen euch auch ein Template für den Buchclub in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch dieses Template schnappen, unser Gespräch anhören, danach hoffentlich alle Noras Buch bestellen und mit euren Teams gemeinsam ganz große Schritte weiter in Richtung mentaler, gesunder Arbeit gemeinsam machen. Und darauf freue ich mich ganz, ganz riesig. Deswegen erstmal, Nora, ganz herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast. Du warst ja schon mal zu Gast. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Und ich freue mich riesig, dass du dich bereit erklärt hast, dein tolles Buch mit mir in diesem Format zu besprechen.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein und mit dir ganz tief einzutauchen und nochmal selbst Teil des Clubs zu sein.
Wie schön, dass du da bist. Jetzt habe ich aber tatsächlich gerade fast ein bisschen unterschlagen, wer du bist und was du machst. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz einmal nochmal den Ball zurückspielen. Wer bist du, was machst du? Und dann springen wir ins Buch und ins Buchclub-Format.
Ja, gerne. Genau, ich bin Nora Dietrich und bin ganz ursprünglich in der Psychotherapie zu Hause. Also bin Therapeutin für Verhaltenstherapie und jetzt seit vielen Jahren in der Organisationswelt unterwegs, wo ich mich vor allen Dingen mit mentaler Gesundheit auseinandersetze, aber auch ganz viel mit Team und Führungsdynamiken. Also immer dann, wenn es menschelt, auf den schönen Seiten und den frustrierenden Seiten, dann komme ich. Deswegen habe ich auch vor anderthalb Jahren die Firma Between People gegründet, weil ich eben glaube, dass die Lösung häufig zwischen Menschen stattfindet. Mhm. Und ja, jetzt bin ich seit, ich glaube, 6 Wochen Autorin meines Buches und aber als Hauptjob bin ich Mama, würde ich sagen. und freue mich sehr, dass dieses Buch jetzt langsam so den Weg in die Welt findet.
Ich finde, das habe ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt und auch schon geschrieben, ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es gibt ja tatsächlich gar nicht zu wenig Literatur über mentale Gesundheit. Und ich finde aber, dein Buch ist was Besonderes. Und ich finde, es ist tatsächlich aus mehreren Gründen was Besonderes. Einerseits, und das ist wirklich so, es ist unglaublich schön aufgemacht. Es ist einfach, das habe ich noch nirgends gesehen, so changierende Farbverläufe, auch in den Überschriften. Und also es ist einfach, für mich ist ja wirklich so dieses ganze Thema Design auch beim Lesen ein ganz wichtiges. Und es ist ein Buch, das ich unglaublich gerne in die Hand nehme. Und neben der Verpackung ist aber einfach auch der Inhalt ganz, ganz toll. Also ich finde, du hast das wunderbar aufgebaut. Das werden wir auch gleich ja sehen, wenn wir in den Buchclub einsteigen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, und das finde ich ist auch was ganz Besonderes, ich habe wirklich das Gefühl, du sitzt mir auf der Schulter und ich habe deine Stimme permanent im Ohr, wenn ich das Buch lese. Und das geht mir tatsächlich bei wenigen Büchern so, dass ich das Gefühl habe, eigentlich redet gerade die Autorin mit mir und liest mir das eigentlich gerade vor. Also ich finde, da ist dir wirklich was ganz, ganz Besonderes gelungen. Und vor allem einfach auch ein Buch, das nicht nur Theorien bolzt, sondern es geht auch wirklich ganz viel um handfeste Tools, um Techniken, um Methodiken. Also es steckt ganz viel drin, um da wirklich auch selbst ins Tun zu kommen. Mhm. Es steckt ganz viel auch Persönlichkeit drin. Und das finde ich auch toll, weil man könnte ja sagen, Nora ist Expertin für mentale Gesundheit. Wenn du keine mentale Gesundheit sozusagen in Exzellenz hast, du, dann weiß ich auch nicht. Aber auch du nimmst uns ja mit auf den Weg und sagst, Mensch, also ganz ehrlich, ich habe genauso meine Themen. Und das finde ich tatsächlich immer auch ganz, ganz, ja, eigentlich heilsam und beruhigend, das als Leserin mitzubekommen, dass einfach jeder Mensch an ganz vielen Stellen einfach auch mal ins Stolpern kommen kann, egal wie viel er eigentlich auch über ein Thema weiß. Also das heißt, jetzt höre ich auf mit dem Lobhudeln. Ich bin wirklich ganz, ganz, ganz begeistert. Und deswegen haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Jeder, der mir schon ein bisschen länger zuhört, weiß, wie toll ich das Lernformat Team Buchclub finde. Und ich finde das aus mehreren Gründen ein ganz, ganz tolles Format. Zum einen, weil wir ja immer sagen, hey, wir haben keine Zeit zu lernen und eigentlich haben wir auch kein Geld. Und meistens ist es so, dass wenn man Standardtrainings bucht, die ja einfach auch dann genau das sind, Standardtrainings, und 2/3 davon sind im Zweifelsfall für uns überhaupt nicht relevant. Und bei Teambuchclubs ist es faktisch so, das Einzige, was man braucht, ist ein gutes Buch zu einem Thema, das das Team gerade beschäftigt. Und das ist tatsächlich echt ein schmales Investment. Und man kommt inhaltlich weiter, das ist sozusagen der eine Punkt. Man kommt direkt ins Üben, das ist der zweite Punkt. Und man lernt Teamkolleginnen und Kollegen besser kennen. Und damit hat das Ganze nicht nur einen inhaltlichen Lerneffekt, sondern faktisch einfach auch einen ganz persönlichen. Dadurch, dass man einfach auch viel besser versteht, wie ticken denn die Kolleginnen und Kollegen und dadurch einfach auch nochmal näher zusammenrückt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein ganz tolles Lernformat. Und deswegen finde ich, wir sollten alle viel mehr Team-Buchclubs machen. Und was wir jetzt machen werden, ist euch eine Rahmenstruktur an die Hand geben, wie ihr Noras Buch im Team lesen könnt, was ihr beachten müsst, was ihr ja daraus ziehen könnt. Und dann würde ich sagen, legt mal los. Also wenn wie normalerweise, wenn man einen Buchclub aufsetzt, dann überlegt man sich ja zuerst mal, was soll denn im besten Fall das Team aus dem Lesen genau dieses Fachbuchs mitnehmen. Wenn man jetzt im Prinzip einfach mal so die Essenz seines Buchs in ein paar Sätze legt, wenn ein Team gemeinsam dein Buch liest, was nimmt das Team daraus mit?
Also ich glaube, ein großer Faktor ist, dass mentale Gesundheit uns alle betrifft und wir alle jemanden kennen. Und es deswegen ein Thema ist, was wir im Beruf unbedingt besprechen sollten, weil es die ganze Zeit stattfindet, auch wenn es unsichtbar bleibt. Und zu verstehen, dass darin eine ganz große Kraft liegt, das als Werkzeugkoffer, als Verbindung, als Beziehungsmoment tatsächlich zu integrieren und zu verstehen, wo können wir als Team vielleicht unsere Arbeitsweise, unsere Teamkultur so verändern, dass wir davon profitieren, dass es unsere Gesundheit stärkt oder zumindest, wenn wir belastet sind, wir damit nicht alleine bleiben. Und ich glaube, das ist einer der größten Messages des Buches ist, wir können alle ein Stück weit der Verantwortung für die Gesundheit von uns, aber auch anderer übernehmen. Mhm. Und das kann sogar Spaß machen. Mhm. Wenn wir an mentale Gesundheit denken, denken wir häufig an so Schwere und das ist irgendwie belastend und das macht mir vielleicht Angst oder ne, ich habe Berührungsängste mit dem Thema. Und ich habe versucht mit dem Buch zu sagen, hey, es gibt ganz kleine Aspekte, die schon einen ganz großen Veränderungsmechanismus auslösen, den wir nutzen können. Und ja, ich glaube, darum geht es im Kern. Mentale Gesundheit macht Spaß, es betrifft uns alle und es gibt ganz klare Handlungsstrategien.
Finde ich einen total guten Pitch. Und wenn man es gemeinsam liest, finde ich, macht es noch mehr Spaß, wenn man sich nämlich gleich auch über all die Anwendungsmöglichkeiten austauschen kann und sich überlegen kann, wie man die dann tatsächlich ins Tun holen kann. Deswegen lass uns mal gleich ein Schrittchen weitergehen. Die Idee ist ja, dass man eben nicht sagt, in 4 Wochen haben wir es alle gelesen und dann setzen wir uns 1,5 Stunden zusammen und sprechen mal darüber, sondern die Idee ist tatsächlich bei so einem Buchclub ja, dass man wirklich gemeinsam etappenweise ein Buch liest und dann immer mal wieder Pitstops macht und einfach auch die Inhalte, die man bis zu diesem Zeitpunkt gelesen hat, gemeinsam reflektiert, austauscht. Wo bin ich hängen geblieben? Wo bist du hängen geblieben? Was habe ich daraus mitgenommen? Was hat mich zum Nachdenken gebracht? Was finde ich so cool, dass ich es ausprobieren möchte. Und wenn man mal so ein bisschen in dein Inhaltsverzeichnis guckt, dann fällt auf, du hast ja dein Buch in 5 Teile gegliedert. Fängt an bei der gesunden Zukunft, geht weiter in das gesunde Ich, dann gehen wir zum gesunden Team, in die gesunde Führung und dann in die gesunde Organisation. Und eigentlich würde es doch Sinn machen, Nora, dass man dann sagt, diese 5 Teile des Buchs nimmt man und wir lesen in diesen 5 Etappen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann hat man ein gutes Gefühl für die unterschiedlichen Verantwortungsebenen, aber auch die guten Gründe, warum es sich lohnt.
Okay, also das heißt, wenn wir sagen, wir lesen das Buch in 5 Etappen, dann ist es insofern ganz spannend, als dass wir 50 Seiten ungefähr haben, die wir denn pro Woche oder pro 2 Wochen lesen müssen. Und das ist ja tatsächlich was, das kriegt man selbst im vollsten Arbeitsalltag irgendwie hin, dass man mal noch so 50 Seiten nebenbei liest. Und was sich tatsächlich so in meiner Erfahrung herausgestellt hat, ist, dass man sagt, dieses Lesen, das legt man einfach mal so ein bisschen dahin, wo es gerade passt. Und in den allermeisten Arbeitsalltagen wird das so sein, dass es eher was ist, was man abends mal auf der Couch noch macht. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, weil das ja wirklich auch einfach, da man manchmal so ein bisschen drüber nachdenken muss. Und es ist einfach schön, das Nora sozusagen auf der Schulter sitzen zu haben, die erzählt. Und die Buchclub-Treffen, und das finde ich ist ein ganz zentraler Punkt, die finden immer während der Arbeitszeit statt. Also ich finde, das ist so ein Zeitinvest, 1 Stunde in der Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem, wie lange ihr euch so ein Format strecken wollt, die man sich nehmen kann und die einfach auch im wirklich vollen Alltag möglich sein sollten. Also das heißt, lesen, eher so ein bisschen in Randzeiten, sich zusammensetzen, ist tatsächlich vielleicht der Mittwochmorgen von 9 bis 10 Uhr Termin. Und dann kann man tatsächlich erfrischt und voller Tatendrang in die zweite Wochenhälfte starten. Gut, also das heißt, wir haben im Prinzip jetzt 5 Etappen. In diesen 5 Etappen lesen wir dein Buch. Und die Idee ist dann zu sagen, diese 50 Seiten hat das Team vor dem Buchclub-Treffen gelesen. Und danach geht es im Prinzip in das Treffen der Woche. Und in diesem Treffen der Woche geht es dann einerseits darum, sich nochmal vor Augen zu führen, was habe ich aus diesem Kapitel gezogen, was hat mich beschäftigt. Und das einfach gern auch schon mal vorab in das Template, das wir euch in die Shownotes setzen, mit einzutragen. Also das einfach schon mal vorbereitet zu haben. Und dann aber im Buchclub-Treffen ganz stark nochmal in den Austausch und in die gemeinsame Reflexion zu kommen. Also da wirklich auch in so kleineren Gruppen sich auszutauschen, zu fragen und sich zu überlegen, welche vielleicht kleine Mini-Übung, die du vorschlägst, würde ich gerne in der nächsten Woche mal ausprobieren. Und das ist immer dieser, ich komme in Aktion Teil sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt mal in die gesunde Zukunft reinspringen, so als allererstes Häppchen, was steckt denn da so drin? Also worauf stellt man sich ein, wenn man das liest, diese gesunde Zukunft?
Ja, also ich glaube, mir wäre erstmal wichtig, natürlich den Grundbaustein zu legen und nochmal ganz kurz zu erklären, was ist mentale Gesundheit überhaupt? Wir alle haben viele Bilder im Kopf. Es ist heutzutage unglaublich schwer, an Artikeln, an Videos, an Reels, wie auch immer, vorbeizukommen, wo es um Burnout, Stress, Depressionen geht. Das heißt, wir alle haben ein Bild davon, aber was heißt es denn tatsächlich? Und warum ist es so relevant? Und im ersten Kapitel geht es deswegen ganz viel um im Prinzip die große Erschöpfung, in der wir gerade stecken als Gesellschaft, was finde ich immer schon mal ganz angenehm ist zu merken, es geht nicht nur mir so, sondern es ist tatsächlich ein verbindendes Problem, was wir uns teilen und worin wir uns vielleicht dann auch zukünftig begegnen können. Und dann geht es relativ schnell in die Frage, was ist denn eigentlich die Wirkung von mentaler Gesundheit im Job? Also warum ist das relevant? Warum sollen wir genau im Arbeitsleben darüber sprechen? Und was haben wir davon? Das heißt, da geht es nochmal um harte Zahlen, Daten, Fakten, aber auch um im Prinzip die Missverständnisse, die wir haben, wenn es um Arbeit und Gesundheit geht. Ne, denn häufig wirkt es wie ein Widerspruch. Entweder entscheide ich mich für Leistung oder für Gesundheit und die beiden Themen haben nicht so viel miteinander zu tun. Gesundheit, darum kümmern wir uns zu Hause. Leistung machen wir im Job und damit räume ich ein bisschen auf. Und im dritten Teil geht es dann eigentlich schon um unsere eigenen Berührungsängste. Also wenn das der Fall ist, wenn es doch so eine hohe Wirkung hat und uns alle betrifft, warum sprechen wir nicht darüber? Und da geht es sehr viel um Stigmatisierung, um unseren eigenen Anteil auch. Also was sind denn eigentlich kritische Gedanken, die wir selbst haben? Welche Scham löst es in uns aus, wenn wir über solche Themen nachdenken und vor allen Dingen darüber nachdenken, sie zu teilen? Denn das ist für mich die größte Blockade, warum dieses Thema für so viele Jahrzehnte nicht besprochen wurde, ist Scham und die Angst, verletzlich zu sein. Und das finde ich gerade für Teams total wichtig. Was sind denn unsere Hürden? Sprechen wir darüber? Wenn ja, zu welchem Grad? Und was besprechen wir nicht und warum? Denn da liegt ganz viel Magie dahinter.
Ich finde, wenn du das so erzählst, da steckt ja schon ganz viel drin, wo man einfach automatisch sagt, Mensch, da könnte ich jetzt andocken, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Da haben bestimmt auch, wenn man im Prinzip sich diese Fragen wirklich stellt, dann hat man ja einfach allein aufgrund dieses Kapitels, das man gemeinsam gelesen hat, schon so viele Andockpunkte, wo man einfach auch mal sich selbst und den Kolleginnen und Kollegen gute Fragen stellen kann. Das heißt, wenn du jetzt dieses Team, das jetzt uns gerade zuhört, oder die Teams, wenn du denen jetzt eine Frage für diesen ersten Teil mitgeben müsstest, welche wäre das denn?
Wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Wie gesund würdet ihr das Team derzeit einschätzen? Mhm. Und warum? Und was bräuchten wir, um von dem Punkt, wo wir stehen, von der 5 auf die 6 zu klettern? Mhm. Also erstmal so einen Pulscheck zu nehmen. Wo stehen wir eigentlich gerade? Denn ich glaube, das macht schon ganz viele Räume auf, wo es vielleicht Potenzial gäbe, was zu verändern. Genau, ich glaube, das ist eine ganz, ganz essentielle Kernfrage. Und vielleicht als zweite Frage noch, wem würdest du dich anvertrauen, wenn alles zu viel ist?
Oh, das finde ich zwei richtig gute Fragen. Und Nora, ich hatte gerade tatsächlich, also für beide Fragen, diverse ehemalige Teams im Kopf, deren Teil ich war. Und habe gedacht, Mann, die Frage, die hätte ich, je nachdem, in welches Team ich mich gerade zurückversetzt hätte, ganz unterschiedlich beantwortet. Mhm. Also das heißt, das finde ich zwei unglaublich gute Fragen. Und wenn wir jetzt sagen, dazu gehen die Buchclubberinnen und Buchclubber jeweils in Breakouts, diskutieren über diese Fragen, bilden sich dazu ihre eigenen Antworten, teilen die vielleicht auch hinterher nochmal in der großen Runde. Und dann überlegen sich die Buchclubberinnen und Buchclubber, was eben aus diesem ersten Teil sie sich mitnehmen, um das einfach mal wirklich so ganz, ganz, ganz kleinteilig zu üben in der nächsten Woche, bis sie sich das nächste Mal treffen. Hast du da irgendwie so eine Mini-Übung, von der du sagst, die macht ganz viel Sinn, dass man die wirklich so initial mitmacht? Das dauert nicht lang, aber da hat man im Zweifelsfall so einen ersten Aha-Moment.
Ich glaube, ganz schön ist es, wenn wir vom Anvertrauen sprechen, vielleicht zu üben, ein ganz kleines bisschen mehr von sich zu zeigen. Mhm. Also wenn wir eine Tendenz haben, sehr professionell zu sein und wenig Privates zu teilen, zu sagen, ich muss nicht privat werden, ich muss nicht in die tiefen Details eintauchen, aber ich kann ein bisschen persönlicher werden. Mhm. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich teile vielleicht 15% mehr, als was ich normalerweise teilen würde, und sag sowas wie, hey, wie du es vorhin im Vorgespräch gemacht hast, heute Morgen beim Kita-Schulrun ist Folgendes passiert. Ich bin gerade noch ein bisschen durch den Wind, aber ich bin irgendwie auch stolz, dass ich es gemacht habe. Gibt mir ein ganz anderes Gefühl dafür, wie dein Tag begonnen hat. Mhm. Das mag klein wirken, aber das verändert was, wie ich dich sehe, wie demütig ich bin, ne? Dass du Mama von mehreren Kindern bist und das machst. Also da beginnt eigentlich Beziehung schon. Mhm. Und das würde ich wahrscheinlich einladen zu sagen, versucht ein ganz bisschen persönlicher zu werden.
Und das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Mini-Übung, weil die ist ja wirklich klein. Weißt du, da kannst du auf ein Post-it schreiben, in einer Situation in der nächsten Woche eine kleine persönliche Sache teilen. Mhm. Und das kann ja wirklich der Kita-Run sein. Oder ich bin heute Morgen, weiß ich nicht, mit dem linken Fuß aufgestanden oder Folgendes ist passiert. Also es gibt ja unendlich viele Dinge, die man da teilen kann, die einem nicht unangenehm sind, weil sie halt einfach wirklich klassischer Alltag sind, die aber trotz allem Anknüpfungspunkte bieten. Also das finde ich eine ganz tolle Übung, um wirklich so im ersten Schritt einfach mal sich so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone im Zweifelsfall rauszubewegen. Und ich glaube, wenn wir das alle machen und wenn es nur diese eine Sache ist, dann kann die wirklich, wie du sagst, schon einen riesengroßen Unterschied machen. Ja. Und jetzt kriege ich gar keine so richtig gute Überleitung hin zu, von, wenn wir das alle machen, zum gesunden Ich. Deswegen versuche ich es auch gar nicht. Sondern wir springen jetzt tatsächlich einfach in die zweite Buchclubwoche, in deinen zweiten Buchteil. Und da geht es ja tatsächlich um das gesunde Ich. Es geht um rote Linien, die wir immer wieder überschreiten. Es geht über ja Grenzen und Muster, die wir einfach schon lange mit uns rumtragen. Und es geht um die Frage, wie kommen wir da vielleicht auch wieder raus? Deswegen übergebe ich jetzt einfach nochmal an dich und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal so nochmal so einen kurzen Wrap-up gibst. Was steckt denn in diesem Teil drin? Und dann überlegen wir uns im nächsten Schritt nochmal, wie kann man denn oder was kann das Team sich sozusagen da rausziehen, um einfach direkt ins Üben zu kommen?
Also beim gesunden Ich geht es vor allen Dingen, meine Hauptthese ist, dass den wenigsten von uns es an Wissen über mentale Gesundheit fehlt. Also wie lebe ich gesund, wie arbeite ich gesund, sondern dass es an der inneren Erlaubnis fehlt, dieses Wissen auch anwenden zu dürfen. Und im ersten Teil dieses Buches geht es, oder in dieses Teils geht es tatsächlich darum, welche roten Linien wir übertreten. Also die Momente, wo eigentlich alles zu viel ist und wir trotzdem weitermachen, durchziehen, nicht anhalten, nicht den Tag verändern, nicht mehr für uns sorgen. Und welches Leistungsnarrativ dahinter steht, welche Ängste dahinter stehen, welche gesellschaftlichen Druckpunkte dahinter stehen, die total nachvollziehbar sind, die aber eben dazu führen, dass ich mir innerlich nicht die Erlaubnis gebe, in solchen Momenten anzuhalten und Dinge zu verändern. Und eben häufig dazu führen, dass wir irgendwann dreimal gegen die Wand gerannt sind und merken, okay, ich komme hier nicht weiter. Und das sind häufig sehr schmerzhafte Momente. Dann geht es so ein bisschen darüber, was Musterbruch bedeutet. Also wenn ich meine Muster kenne, kann ich sie verändern? Und wenn ja, wie? Da gebe ich viel Anleitung. Und dann widme ich tatsächlich ein ganzes Kapitel dem Thema Grenzen, weil Grenzen für mich die Wurzel für Selbstfürsorge sind. Selbstfürsorge braucht Zeit und Zeit braucht Grenzen. Ja. Und wir alle können Grenzen theoretisch setzen und in der Praxis scheitern wir alle am Zwischenmenschlichen, an den Ängsten. Und darum geht's am Ende. Also es geht viel weniger darum, nur die klassischen Mental Health Hacks mitzugeben, sondern erstmal zu hinterfragen, was brauche ich denn, damit ich die auch benutzen darf.
Also das heißt, eigentlich ist es so richtig Groundwork, wenn man so möchte. Ich muss auch ehrlich sagen, also mich hast du mit dem Grenzen-Kapitel ganz besonders gepackt, weil ich dachte, ouch, Mist, sie hat so recht. Und ich bin nämlich tatsächlich auch so ein Kandidat, der mit Bravour es hinkriegt, immer wieder über die eigenen Grenzen wegzulatschen. Und sich im Zweifelsfall da auch noch dafür zu feiern, dass man das dann auch noch hingekriegt hat.
Ich habe so durchgezogen, guck mich an, ja.
Yay. Ja. Also das heißt, ich glaube, damit, da kann, glaube ich, auch wirklich jeder sehr andocken. Und was ich zum Beispiel einen Punkt fand, der mir total geholfen hat, wirklich so ein ganz kleiner, du sprichst darüber, wann und in welcher Form man Nein sagen kann. Und das waren ja tatsächlich auch einfach Formulierungsbeispiele. Und die waren, finde ich, deswegen so toll, weil auf der einen Seite die dich gezeigt haben und was passiert bei dir und warum sagst du nein? Und auf der anderen Seite halt einfach eine ganz klare Grenze waren. Und das war für mich, als jemand, der einfach deswegen unglaublich schlecht Nein sagt, weil ich immer so das Gefühl habe, oh je, dann trete ich jemandem auf die Füße, war das echt nochmal ein ganz toller Spiegel, um vorgehalten zu bekommen, das kann durchaus auch ein sehr wertschätzendes Nein sein, das man verstehen kann und wo man sich gar nicht auf die Füße getreten fühlen muss. Und wenn man es trotzdem tut, dann sei dem eben so an der Stelle. Also das heißt, allein aus diesem Teil habe ich ganz, ganz viel mitgenommen und hätte tatsächlich, wenn ich jetzt mich in die Lage versetze, ich spreche mit meinem Team über genau eben dieses Kapitel, hätte ich ganz viele Andockpunkte, weil dieses, hey, Wo latsche ich über eine Grenze? Und wo sage ich ja, obwohl ich eigentlich nein meine? Ich finde, das ist eine ganz gute Frage, um einfach auch in den Austausch zu kommen. Weil da hat jeder seine Beispiele. Und ich finde, das ist auch ein ganz toller Moment, um einfach ein anderes Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen zu bekommen und dann für sich einfach das auch mitzunehmen und in der nächsten Situation, in der die Kollegin ja sagt, da einfach auch nochmal das in Kontext setzen zu können und im Zweifelsfall ihr die Möglichkeit zu geben, aus dem Ja ein Nein zu machen.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, wenn wir, ich nenne das in dem Buch auch poröse Grenzen, also Grenzen, die eigentlich klar sind, wo wir innerlich wüssten, ah nee, ich muss zu dem Projekt Nein sagen, weil ich schaffe es nicht, und trotzdem sagen wir ja und plötzlich wird aus dieser Grenze Staub. Das sind die Momente, die eher dann auch vielleicht unsere Gesundheit kosten, weil es eben eigentlich ein Nein wäre, ich trotzdem ja sage. Und da als Team drüber zu sprechen und zu verstehen, was lässt deine Grenzen porös werden und können wir das vielleicht unterstützen und sagen, hey, Conny, willst du wirklich ja sagen? Meinst du das so? einfach das nur nochmal den Ball zurückzuwerfen, kann schon ganz viel verändern, zu sagen, nee, warte mal ganz kurz, vielleicht nehme ich mir nochmal einen Tag und denke drüber nach, ich melde mich morgen. Mhm. Und plötzlich verändert sich die Entscheidung, die du treffen würdest. Und ich glaube, da auch in diese liebevolle Mitverantwortung zu gehen und sich einzubeziehen in die Porosität unseres Lebens, kann ganz viel in der Teamdynamik verändern.
Das glaube ich auch. Ich habe gerade innerlich so richtig sozusagen wie durchgeatmet, als du sagtest, Mensch, und dann könnte ich ja tatsächlich zurückspiegeln, willst du das wirklich machen? Und ich habe die Möglichkeit, wirklich nochmal zu sagen, nee, eigentlich nicht. Wenn du da jetzt, wenn du mich nochmal, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und das finde ich ist tatsächlich, das wäre, also wenn das ein Outcome wäre, das dann auch gemeinsam darüber gesprochen zu haben, dann wäre das, finde ich, einer, der ganz viel auch wirklich so Ballast eigentlich gehen lässt an der Stelle. Und dann wäre doch eigentlich eine tolle Übung zu sagen, naja, sei doch einfach mal so ein Nein, sag Buddy. In einer Situation in der nächsten Woche frag doch einfach mal, willst du das wirklich? Oder möchtest du nicht eigentlich eher Nein sagen?
Ja, ja, also einfach nochmal zu signalisieren, es ist eine Einladung, keine Erwartung und es ist okay, dich abzugrenzen.
Und dann sind wir ja tatsächlich eigentlich mitten auch im gesunden Team, wenn man so möchte. Eigentlich in einer gesunden Teamdynamik. Und da steckt ja aber in deinem Teil 3 steckt ja noch viel mehr drin. Also da geht's ja nicht nur darum, gemeinsam über Neins und Ja's sozusagen in den Austausch zu kommen, sondern auch über Gesprächsanlässe. Es geht um Rituale. Und vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Deep Dive mit uns reinmachen. Was steckt denn da drin?
Ja, ganz wichtig. Also ich glaube, die Kernmessage dieses Teils ist eben, warum mentale Gesundheit kein Do-it-yourself-Projekt ist. Und es nicht reicht, dass jeder für sich sorgt und dann ist für alle gesorgt, sondern dass das Team sowohl Ressource als auch Stressfaktor sein kann für unsere Gesundheit. Und im ersten Kapitel des Teils geht es viel um für mich die Bits for Connection. Also, dass wenn wir die großen Gespräche führen wollen über wirklich Belastung, über persönliche Herausforderungen, vielleicht sogar über psychische Erkrankungen, braucht es die kleinen Gespräche als Basis dessen. Und die kleinen Gespräche sind eben das, worüber wir schon gesprochen haben. Nämlich, ich nehme wahr, dass du gestresst in das Meeting rauscht, du irgendwie nicht ganz bei der Sache bist und ich darauf reagiere, statt das einfach zu ignorieren, weil ich selber so busy bin. Das heißt, sich diese Mini-Momente an Zeit zu nehmen, um sich miteinander zu verbinden, die nicht nur sich sehr positiv auf langjährige Ehen auswirken, sondern eben, glaube ich, auch auf langjährige Teambeziehungen. Und da nochmal die Brille zu putzen, ne, und ein bisschen mehr aufeinander zu achten. Darum geht's sehr für mich. Und eben diese Frage nach Verletzlichkeit und warum wir eigentlich davon profitieren, zumindest einen gemeinsamen Grad an Verletzlichkeit zu definieren. Dann geht es so ein bisschen über in, wie führe ich eigentlich die großen Gespräche dann? Also sagen wir haben die Vertrauensbasis als Team etabliert. Wir reagieren aufeinander. Wenn ich jetzt was Ernsthafteres wahrnehme, was braucht es für solche Gespräche? Was bedeutet das fürs Zuhören, für die Koregulation? Was bedeutet Empathie wirklich? Und wie strukturiere ich solche Gespräche, dass die am Ende sich sicher anfühlen fürs Gegenüber, aber irgendwann dann eben auch einen Lösungsraum bieten? Weil darum geht es ja am Ende. Wir sind immer noch im Job und im Job geht es schon noch darum, dass wir verstehen, wie wirkt sich denn meine Belastung auf meinen Job aus und kann der Job helfen oder liegt es vielleicht sogar am Job? Und dort eben gemeinsam reinzugehen. Und im dritten Kapitel geht es dann um die Rituale. Also können wir mentale Gesundheit als Teil unseres Kalenders verstehen? Gibt es Formate, Orte, wo das stattfindet, damit es nicht ein, ach ja, ist mir aufgefallen, habe ich dran gedacht und gemacht, sondern ein, es ist vollkommen normal, über solche Themen zu reflektieren, gemeinsam ein Teamcoaching zu machen, auch einfach selbst gemanagt und diese Themen immer und immer wieder über Formate lebendig zu halten. Und da gibt es ganz viel Handwerkszeug.
Weil du gerade vom Handwerkszeug sprichst. Du hast ja, finde ich, einen ganz, ganz tollen Team-Workshop sozusagen beschrieben in deinem Buch. Gibt es da irgendwas, was wir so als, also den solltet ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, unbedingt machen. Das ist Punkt Nummer eins. Aber gibt es da vielleicht, sagen wir mal, so eine kleine Facette heraus, die man rausnehmen kann, um dann zu sagen, naja, wenn ich jetzt den ganzen Workshop nicht machen möchte, aber ich möchte à la sozusagen Mini-Experiment mir irgendwas nehmen, was ich halt einfach so auf der ganz, ganz kleinen Ebene mal üben kann. Was könnte das denn sein?
Also es gibt eben ein kleines Workshop-Format zum Thema Verletzlichkeit, also genau dieser Dreiklang aus professionell, persönlich versus privat, wie viel wollen wir eigentlich teilen? Und das ist sehr unterschiedlich, vor allen Dingen interkulturellen Teams ist es sehr unterschiedlich. Aber auch, wenn wir generationsdiverse Teams haben, wenn wir vielleicht in der Industrie arbeiten, die sehr alt ist, vielleicht auch sehr männlich oder industriell geprägt ist. Also es gibt einfach so Grundannahmen, die in bestimmten Teams lauter sind als in anderen. Und ich glaube, sich da einfach mal hinzusetzen und zu sagen, wie offen sind wir miteinander und womit fühlen wir uns eigentlich wohl, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Reflexion, damit wir nicht in so ein Oversharing kommen, ne? Aber eben auch nicht im Undersharing bleiben und gar nichts erzählen, sondern gemeinsam so einen Sweet Spot zu finden, was ist hier eigentlich okay zu teilen, weil wir glauben, dass wir davon profitieren als Team. Und das kann man eben auch ganz simpel erstmal, wenn man jetzt nicht den ganzen Workshop machen will, aber einfach ne, mit einer Skala an einer Flipchart sagen, welchem Grad an Verletzlichkeit, womit würdest du dich wohlfühlen? Warum? Und dafür schon mal Sprache zu entwickeln.
Und dann, also im Zweifelsfall kann ja tatsächlich sich auch als Übung jeder Einzelne eben diese Miniskala mitnehmen und einfach nur mal für sich selber drauf gucken und mal sozusagen den Smiley setzen. Und dann kann ja auch das wieder die Grundlage sein, um dann in die nächste Buchclubwoche einzusteigen und zu sagen, hey, wir haben uns da jetzt alle mal Gedanken drüber gemacht und jetzt haben wir, übereinstimmen sind wir alle irgendwie auf der 7. Also das heißt, wir können durchaus auch einfach mehr teilen, als wir uns bisher zugetraut haben.
Ja, ja, oder sogar ein Format entwickeln. Ne? Also wenn ihr die Formate lest, zu sagen, ist davon schon eins dabei, was wir ausprobieren wollen oder brauchen wir unser eigenes? Ne? Ich hatte dann Teams, die haben einmal alle zwei Wochen eine Muffinrunde, einer bringt Muffins mit, dann wird über ne, Herausforderungen gesprochen, ganz offen über Spannungen im Team. Also daraus sein eigenes zu machen und in die Formatentwicklung zu gehen, damit es zu euch passt.
Ja, das finde ich total gut. Lass uns mal so langsam in die Buchzielgerade einsteigen. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt so, weil ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden, sozusagen so dieses etappenweise einfach auch sich den Themen zu nähern und dann gemeinsam dazu in den Austausch zu kommen, sich kleine Übungen rauszusuchen. Deswegen lass uns mal die gesunde Führung und die gesunde Organisation vielleicht einmal nochmal sozusagen so aus der Vogelperspektive gemeinsam angucken. Und da fand ich tatsächlich einen ganz guten Punkt. Ich hatte mir da auch in der Vorbereitung viel Gedanken drüber gemacht, ob, wenn man das als Team dieses Buch liest, ob man dann eigentlich Führung und Organisation ausklammern würde und habe gedacht, nee, eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt nicht die Führungskraft bin, aber ich muss doch auch als Team verstehen, wie geht es demjenigen, der Regenschirm eigentlich für uns sein muss oder möchte. Und deswegen finde ich das ganz wichtig und auch tatsächlich diesen Organisationsteil sozusagen zu lesen, weil es wird immer Dinge geben, die kann man auf der Teamebene ausprobieren und machen und tun. Und es gibt aber genauso andere, da braucht man dann einfach den Support der Organisation, um wirklich systemisch Dinge verändern zu können. Also von daher wäre die große Empfehlung auf jeden Fall, das komplette Buch zu lesen. Genau. Und jetzt lass uns mal vielleicht nochmal reingucken, gerade in diesen Führungsteil. Also als ich da sozusagen reingelesen hatte, ging es mir tatsächlich so, dass ich mich auch wieder sehr verstanden gefühlt habe. Weil Führungskräfte sind ja tatsächlich die, auf die eigentlich immer eingeknüppelt wird, die am besten alles sind und alles können und sowohl inhaltlich als auch sozusagen die perfekten Führungskräfte
menschlich,
sind.
Ja.
Selbstverständlich. Wahrscheinlich sind sie auch top trainiert und ansonsten erleuchtet. Also eigentlich sind Führungskräfte die perfekten Menschen nicht. Aber das ist natürlich einfach, wenn man allein nur mal so diese ganzen Anforderungen, die von außen auf einen einprasseln nimmt, das ist ja einfach ein wahnsinniger Druck, der gerade auf denen lastet. Das heißt, wenn man jetzt im Prinzip, wenn das Team liest und auf der einen Seite dann hoffentlich der eine oder andere Schuppe von den Augen fällt, was denn da eigentlich auch wirklich geleistet wird, und auf der anderen Seite man vielleicht dann auch in so einem Breakout mit seiner Führungskraft sitzt. Also ich fände es ganz spannend, da tatsächlich dann eine gute Frage parat zu haben, um wirklich auch mal diesen Perspektivwechsel sozusagen zu forcieren. Das heißt, was würdest du denn für eine Frage in so ein Breakout mitnehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt zu viele. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sagen, würden wir merken, wenn es dir schlecht geht? Mhm. Also würden wir als Team merken, wenn du was von uns brauchst. Mhm. Denn häufig ist es so, dass Führungskräfte sehr viel maskieren, schultern, sich allein ausmachen, weil sie das Gefühl haben, das Team ist dafür nicht verantwortlich. Und gleichzeitig kann auch das Team eine große Ressource sein. Mhm. Dass die Verantwortung gegenseitig ist und nicht nur einseitig. Ich glaube, das wäre sehr spannend. Und da mal zu gucken, wie viel Offenheit oder welche Glaubenssätze kommen da eigentlich hoch. Mhm. Genau. Oder eben auch zu fragen, wie sieht Unterstützung von uns für dich aus? Mhm. Und manchmal ist es schon, also es ist was Kleines, wie es wäre total schön, mal zu hören, was aus meiner Führung hilft euch und wo kann ich besser werden? Ja, weil schon alleine viele Führungskräfte leben in so einem Feedback-Vakuum. Ne? Sie sollen Feedback geben, aber sie bekommen selbst keins. Und zu verstehen, dass wir daran teilhaben können, finde ich sehr schön.
Oh, ich habe gerade angefangen nachzudenken, als du diese Frage gestellt hast, und habe gedacht, würde man mir das anmerken? Und ich befürchte, nein. Und das ist eigentlich eine bittere Antwort. Ich bin gerade wirklich sehr ins Nachdenken gekommen. Mhm. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Frage, um die wirklich in so einem Gespräch zu stellen, die aber ehrlicherweise, finde ich, schon auch die Beschäftigung vorher mit deinen Buchkapiteln braucht. Ach, weil ganz ehrlich, ich würde diese Frage, glaube ich, wenn ich einfach über das gemeinsame Lesen und Austauschen bis zu diesem Moment einfach schon nochmal ein anderes Innigkeitsverhältnis aufgebaut habe, dann würde ich die eher ehrlich beantworten, als wenn man diese out of the blue stellen würde.
Auf jeden Fall. Da gibt es leichtere Fragen, glaube ich, mit denen man sich beschäftigen kann. Man kann ja auch einfach sagen, okay, was bedeutet ein gesundes Team für dich als Führungskraft? Mhm. Oder was macht gesunde Führung aus? Ich glaube, dass man kann das auch immer höher legen auf die Metaebene, das ist gar kein Problem. Ich glaube, erstmal nur die Verknüpfung aus Führung und mentaler Gesundheit zu verstehen, ist essentiell. Mhm. Aber ich bin natürlich Therapeutin und gehe gerne gleich rein.
Ich finde es eine super Frage. Ich finde tatsächlich, ihr, die zuhört, ihr solltet euch auch unbedingt diese nehmen für den Teil 4 des Buchs. Nora, bevor wir es in den Deckel zumachen, was wäre dir denn noch wichtig, wenn du jetzt im Prinzip, wenn die Teams dein Buch lesen und wenn sie jetzt im Prinzip eigentlich fast durch sind, was wäre dir denn wichtig, da jetzt noch mitzugeben?
Ich glaube, dass wir am Ende mit mindestens einer Erlaubnis und einem Format gehen, damit es praktisch im Alltag Experimentierräume gibt und zur Normalität wird. Nochmal, das Wissen allein reicht nicht. und ich glaube, das wäre schön, wenn wir da Orte finden, die das zulassen. Mhm.
Und wir sind ja einfach auch in der Lage, uns zumindest ganz kleine Orte und Inseln selber zu schaffen. Und ich finde, da trägt dein Buch einfach wirklich entscheidend dazu bei. Das ist tatsächlich keine Floskel, sondern ich finde das wirklich, da kann man sich echt ganz, ganz viel draus mitnehmen. Deswegen hoffen wir, dass ihr mit unserem Gespräch Lust bekommen habt, gemeinsam als Team und entweder, wenn ihr das mögt, wirklich sozusagen als gemeinsames Fachteam oder wenn ihr sagt, ihr möchtet das gemeinsam als Führungsteam lesen, natürlich auch das, auch auf der Ebene kann man, glaube ich, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte finden, dann seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Ich glaube, wir haben euch eine gute Struktur mitgegeben, an der ihr euch mal langhangeln könnt. Ihr könnt euch das Template schnappen, ihr könnt direkt ins Lesen kommen. Und ihr braucht wirklich nicht viel Zeit. Ihr braucht ungefähr, ich würde sagen, eine Stunde in der Woche, in der ihr lest für euch. Mhm. Nochmal eine Stunde, in der ihr euch mit dem Team zusammensetzt. Und dann diese kleinen Schritte übt. Und ich glaube, damit kommt ihr einen ganz, ganz großen Schritt vorwärts. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn ihr das tut.
Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich.
Ich finde auch. Nora, ich danke dir von Herzen. Es war mir eine riesige Freude, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir sprechen uns auch irgendwann ein drittes Mal im Podcast.
Unbedingt.
Und bis dahin, Nora, wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche und bis ganz bald.
Bis ganz bald.